Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 200 Inside Ski Jumping, eurem Lieblings-Skisprung-Podcast, an Tag 1 nach dem großen Beben in der Ski Jumping Family. Mein Name ist Sonja und an meiner Seite wie immer die Anna.
Hallo.
Ja, eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, heute die Weltmeisterschaft aus sportlicher Sicht nochmal uns anzuschauen. Ja. Aber ich glaube, das hat sich erledigt, denn das große Thema, das überall gerade kursiert und rumgeistert und alle interessiert, ist natürlich der Anzugsskandal aus Norwegen.
Ja, genau. Das überschattet leider die komplette WM. Letztendlich auch der gestrige Wettbewerb wurde dadurch überschattet und ja, eigentlich alles, was passiert ist, wird irgendwie überschattet, was sehr, sehr schade ist, weil es war eine coole WM letztendlich, also ja. Es ist viel passiert, es waren tolle Wettbewerbe, aber das, was jetzt halt übrig bleibt, ist leider der Skandal und der ist nicht gerade klein.
Nein, also wir hatten ja schon gedacht, dass wir 2022 bei den Olympischen Spielen schon das Maximum an Skandal erlebt haben.
Ja.
Aber das, was hier sich auftut, scheint noch größer zu sein. Die Sache, also der Stein rollt sozusagen noch. Das heißt, es ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, die Ermittlungen der FIS gehen gerade erst los. Und wir werden sehen, was da jetzt in den nächsten Stunden und Tagen noch zum Vorschein kommt. Ja. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal, das so ein bisschen sachlich einzusortieren und auch mal also überhaupt mal darzustellen, was ist eigentlich los, passiert.
Ja, genau.
Die ganze Geschichte ging im Grunde genommen gestern los. Also gestern bedeutet am Tag, an dem die Herren, die ja von der Großschanze ihren Weltmeister finden wollten. Ein polnisches Sportnachrichtenportal hat wohl als erstes ein Video geleakt, sage ich jetzt mal, wo auch immer, also man weiß jetzt nicht, wer derjenige war, der dieses Video aufgenommen hat. Es wurde offensichtlich mit einer Handykamera gefilmt, durchs Fenster, so durch so einen Schlitz zwischen Fensterrahmen und so einer schwarzen Folie, in einen Raum der norwegischen Mannschaft. Und dort standen, also sieht man Nähmaschinen und man sieht irgendjemanden, der an dieser Nähmaschine gerade an einem Anzug näht, an einem, so wie es wohl aussieht, an einem quasi frischen Anzug, ja, also der noch nicht vernäht war, aber das weiß man jetzt nicht so ganz genau. Man sieht den Cheftrainer, Magnus Breivik, der dabei sitzt und das anguckt. Und es kamen also Gerüchte auf, oder es wurde eben zunächst mal ein Protest eingelegt von den Polen, den Österreichern und den Slowenen gemeinsam an die FIS gerichtet, dass Norwegen irgendwie an ihren Anzügen rummanipuliert.
Genau, genau. Damit hat es angefangen und damit hat auch der Wettbewerb dann letztendlich gestartet an dem Samstag, dass das immer so im Hinterkopf geblieben ist, okay, da ist was, können wir denen trauen und so weiter. Man hat auch immer wieder Stimmen gehört, ja, Hanni hat auch gesagt, ja, die trauen sich ja jetzt gegenseitig einfach nicht mehr wirklich über den Weg, wie das alles so ist. Und das hat sich eigentlich die ganze Zeit so durchgezogen. Es wurde letztendlich auch der Teammanager der Norweger befragt, Jannik Erik Albu, der dann aber gesagt hat, nee, das würde alles nicht stimmen. Die Anzüge wären für die War Air, die ja jetzt dann am Mittwoch anfängt. Es wären ganz neue Anzüge, die da gerade fertig gemacht worden waren. Letztendlich konnte man das aber ausschließen, dass es neue Anzüge waren, weil man schon diese Chips auf den Videos gesehen hat, die erst eingesetzt werden, wenn die Anzüge durch die Kontrolle gegangen sind, um das halt zu kennzeichnen. Und gekennzeichnete Anzüge hat man nur, wenn es einmal durch die Kontrolle gegangen ist, also von der FIS einmal kontrolliert wurde, also unter anderem von Katol halt kontrolliert wurde. Und damit wurde dieses Argument dann halt auch sehr, sehr schnell eigentlich entkräftet. Letztendlich, ja, hat das wohl nicht so ganz gestimmt. Während des Wettbewerbs war es dann auch so, dass der dass das Ganze, was die Slowenen, Österreicher und die Polen, den Einspruch, den sie eingelegt haben, der wurde abgewiesen mitten
relativ
im Wettbewerb.
Relativ
schnell, wo dann jeder schon so gedacht hat, wow, okay, was ist jetzt los? Und dann dachte man, okay, was jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Es war irgendwie, Wahnsinn, irgendwie ganz, ganz komisch alles auf jeden Fall. Also man hatte die ganze Zeit während des ganzen Wettbewerbs so ein ganz komisches Gefühl einfach, muss man
Genau.
sagen.
Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert, als dann nach dem ersten Durchgang Christopher Eriksen Sundal disqualifiziert wurde wegen des Anzugs, was
Nee.
natürlich wieder Öl ins Feuer war.
Ja.
Und natürlich irgendwo auch ein Stück weit, naja, zumindest nahe liegt, dass dieser also diese Beschwerde doch irgendwie von Belang sein könnte, was man ja relativ
Genau.
zügig abgebügelt hat, was mich auch gewundert hat, ehrlich gesagt. Das Springen ging weiter, alle haben sich aufgeregt, keiner wusste so richtig, was jetzt eigentlich los ist. Es gab eine Entscheidung. Unter anderem sah die Entscheidung so aus, dass Marius Lindwig die Silbermedaille gewonnen hat. Marius Lindwig hat ja auch bereits die Goldmedaille von der Kleinen Schanze gewonnen. Was uns, also es ist jetzt natürlich nicht so, dass es jetzt, also Marius Lindwig kann man eine Weltmeisterschaft zutrauen, einen Weltmeistertitel zutrauen, so ist es jetzt nicht. Aber er war natürlich am Anfang der Saison auch nicht in einer sehr guten Verfassung. Insofern war es jetzt schon so, dass man dachte, wow, krass. Auf der
Ja.
anderen Seite, es ist natürlich in Norwegen, es ist in Trondheim die Weltmeisterschaft, die kennen diese Anlage, man kennt diese Sache. Es ist die WM zu Hause, das gibt nochmal eine andere Dynamik. Also ich glaube, es hat, war jetzt nicht so, dass nach dem Titel alle gedacht haben, was, das kann ja gar nicht sein. Ja.
Nee, vor allem, weil es auf der kleinen Schanze halt sowieso eigentlich sehr, sehr viele Überraschungen gab. Also ja nicht nur von den Norwegern, sondern auch, wenn man
Ja.
sich die Deutschen anschaut, Andreas Willinger, der Silber auf der kleinen Schanze geholt hat und Karl Geiger, der Vierter auf der kleinen Schanze wurde. Also alleine das, wenn man sich das alles so anschaut, hätte man jetzt ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet.
Ja, das
Deswegen,
ist richtig.
die Kleinschanze ist immer was anderes, ist immer was Besonderes. Wir haben da halt auch nie wirkliche Vergleichswerte, weil auf der Kleinschanze nie gesprungen wird, außer bei Großveranstaltungen mal.
Ja, richtig.
Deswegen ist es halt wirklich so, dass man halt gesehen hat, wie bunt durchgewürfelt das Ganze irgendwie war. Und deswegen hat man das eigentlich niemals wirklich in Frage gestellt.
Genau. Ja, bis zu dem Moment, an dem es dann plötzlich hieß, nach Ende des Wettbewerbs. Ich ehrlicherweise habe es auch schon gar nicht mehr richtig mitgekriegt. Ich habe es erst so irgendwie 2 Stunden später mitbekommen, dass man tatsächlich die Anzüge nochmal nach dem Wettbewerb genauer kontrolliert hat, sie wohl auch aufgetrennt hat an gewissen Stellen. Das geht natürlich dann zwischen dem ersten und dem zweiten Durchgang logischerweise nicht. Da kannst du nur, ich sage jetzt mal, oberflächlicher prüfen. Aber jetzt, du kannst natürlich den Anzug nicht auseinandernehmen. Das hat man dann gemacht und hat also festgestellt, dass dort zwischen dem Knie und also in der Naht zwischen dem Knie und dem Schritt ein anderes Material mit eingenäht war, eine Verstärkung. Manche Quellen sprechen aber auch davon, dass es zwei Nähte gab. Also in irgendeiner Form hat man diese Naht so bearbeitet, sage ich jetzt mal, dass sie fester wird. Und das bedeutet, dass im Sprung, dass eben durch diese Festigkeit wie so eine Art, also ich sage jetzt mal sehr laienhaft, wie der Rahmen von einem Drachen so. Ne? Wenn du da keinen Rahmen
Genau.
dran hast, fliegt es auch nicht so. Das hat natürlich einen gewissen Vorteil, diese Stabilität, die diese Naht dann bringt, um den Stoff, der dann sich dort bildet oder aufzieht, zu stabilisieren und damit eben bessere Flugeigenschaften zu generieren. So, dann hat man also Lindwig und Vorfang, der war auf Platz 4,
Fünf.
ne, genau, 5, disqualifiziert hinterher, was natürlich dazu geführt hat, dass man ihm die Silbermedaille aberkannt hat. Und damit nahm das Feuer seinen Lauf, so.
Genau. Also dann hat auch Sandro Pertile, der FIS Renndirektor, auch noch ein Interview gemacht. Er war wirklich auch sichtlich ergriffen von dem
Ja.
Ganzen. Hat das dann auch noch mal erklärt, dass man die Anzüge aufgetrennt hat und dort anderes Material gefunden hat. Was für mich jetzt noch so ein bisschen die Frage war, müssen wir jetzt die anderen Wettbewerbe, alle Wettbewerbe letztendlich der norwegischen Skispringer in Frage stellen. Müssen wir auch den Kleinschanzenwettbewerb, müssen wir die ganzen Teamwettbewerbe in Frage stellen? Das hat jetzt Pertile so ein bisschen ausgeklammert und hat gesagt, naja, die Kontrollen waren ja damals abgehakt. Deswegen
Ja.
kann man das ja eigentlich jetzt nicht nochmal aufdröseln. Aber für mich ist da immer noch irgendwie ein Fragezeichen, muss ich
Ja,
sagen,
klar.
weil wenn mit dem gleichen Anzug gesprungen wurde, auch schon auf der Kleinschanze oder auch bei den Teamwettbewerben, wer sagt denn, dass da nicht schon vorher irgendwie was manipuliert wurde? Klar, man hat jetzt das Video von der Nacht, wo das aufgetrennt wurde, aber wer sagt denn, dass es nicht schon vorher auch passiert ist? Also, genau. Ich habe da Vertrauensprobleme, muss ich sagen.
Ja, bist du nicht die Einzige? Also diese Frage stellen sich natürlich momentan alle. Was ist mit den Wettkämpfen, die davor stattgefunden haben, und was ist auch mit den Frauen? Ja, also die Frauen, das muss man dazu sagen, sind von dieser ganzen Thematik aktuell ausgenommen. Die haben aber natürlich auch sehr gut abgeschnitten, die norwegischen Frauen. Allerdings muss man auch sagen, die norwegischen Frauen sind auch in einer guten Verfassung, die noch übergeblieben sind. Sie haben ja Verletzungspech, das haben wir ja schon besprochen. Momentan sind die überhaupt nicht Bestandteil dieser Debatte, Gott sei Dank. Aber natürlich, klar, wie du schon sagst, die Frage stellt sich, was ist mit den vorherigen Wettbewerben gewesen? Was ist mit den Teamwettkämpfen gewesen? Hat man da auch schon irgendwelche Veränderungen gehabt am Material oder nicht? Ist Ihnen das irgendwann zwischen Freitag und Samstag eingefallen oder was ist da los gewesen? Die Norweger selbst äußern sich dahingehend, dass sie, also wie du schon gesagt hast, zunächst mal erklärt haben, das sind gar nicht die Anzüge hierfür, sondern für die Raw Air, was aber eigentlich nicht sein kann, weil woher kommen die Chips? Und warum, das frage ich mich, warum setzt man sich da mitten in der Nacht hin und oder irgendwie zu später Stunde zumindest hin und näht schon mal Anzüge für Wettkämpfe, die überhaupt noch nicht relevant sind jetzt? Hat man nicht am Tag vor einer WM-Entscheidung was anderes zu tun, so, oder? Also da ist, keine Ahnung, verstehe ich irgendwie nicht. Aber
vor
gut,
allem,
das
noch kurz, vor allem das Fenster zuzudecken.
Ja, genau.
Sorry, aber
ja,
das macht man nicht, um Anzüge für den nächsten Wettbewerb zu machen. Da will man was verheimlichen, wenn man die Fenster zuklebt oder zudeckt oder sonst irgendwas. Sorry, aber das ist verdächtig.
Das stimmt, das ist richtig. Allerdings wissen wir natürlich jetzt auch nicht, ob nicht die anderen Teams das auch machen in den Räumen, in denen ihre Materialien aufbewahrt und vielleicht auch so ein bisschen angepasst werden vor dem. Also Christian Kattul, der die Materialkontrolle macht, sagt auch, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass an den Anzügen vor den Wettkämpfen nochmal Veränderungen vorgenommen werden, nochmal was enger genäht wird beispielsweise, weil man ja sicherstellen will, dass zum Moment des Wettbewerbs der Anzug dem Reglement entspricht. Und das ist ja Stoff, das verändert sich. Der Körper ist auch nicht an jedem Tag exakt gleich, sondern dann hast du mal ein paar Millimeter mehr oder weniger Umfang sozusagen. Und dann wird das mit angepasst. Also das ist an und für sich erstmal nicht so ungewöhnlich, aber in diesem Ausmaß, wie es dort jetzt irgendwie zu sein scheint, ist es halt eben doch sehr ungewöhnlich. Die Norweger argumentieren eben, wie gesagt, damit, das wäre für die Raw Air gewesen. Und was sie dann eben auch sagen, ist, nachdem sich dann eben herausgestellt hat, nee, also ihr habt da diese verstärkten Nähte gehabt. Offensichtlich ja bei mindestens 2 oder 3 Athleten, weil das sind ja die 3, die dann disqualifiziert wurden. Sagen sie jetzt, nein, das war ein Regelverstoß, diese Naht ist ein Regelverstoß. Es ist aber kein Betrug. Ja, weil ja eben Betrugsvorwürfe jetzt von allen Seiten laut werden. Es wäre kein Betrug, es wäre ein Regelverstoß.
Was ist der Unterschied?
Ja, gut. Das kann man jetzt drüber diskutieren. So.
Ja.
Also ich nehme an, der Unterschied ist in erster Linie der Vorsatz halt, ja. Ähnlich wie das bei anderen Sachen auch der Fall ist. Es gibt wohl auch jetzt eine Disqualifikation eines nordischen Kombinierers, der im Team mitgesprungen ist. Also da ist auch wieder die Frage, inwieweit das Ganze disziplinübergreifend vielleicht auch stattgefunden hat. Die nordische Kombination hat ihre eigene Anzugdebatte momentan oder Materialdiskussion. Und da vermischen sich anscheinend auch ein wenig die Meinungen dann wieder hin zum Spezialspringen, weil eben der nordischen Kombination die Deutschen irgendwie sehr im Fokus stehen, also von insbesondere polnischer Seite scheinbar, wie man so liest, gibt es wohl Vorwürfe gegen Deutschland, dass die Deutschen darum manipuliert hätten oder die Anzüge zu groß wären und so weiter, was so ein bisschen dann auch aufs deutsche Team überschwappt. Im Spezialspringen, dann hieß es vor ein paar Tagen aus polnischer Richtung, dass insbesondere Karl Geiger hätte, der Anzug war ja viel zu groß und da würde ja auch irgendwas nicht stimmen. Also auch da wurde schon mit der einen oder anderen Schippe Dreck geschmissen.
Ja, das hat man ja schon letzte Woche, war das ja schon nach dem Kleinschanzenwettbewerb, dass gegen Karl diese Vorwürfe in den Raum gestellt wurden, dass er einen zu großen Anzug anhätte. Und es gibt diesen Vorwurf ja schon sehr, sehr lange gegen Karl. Das ist nicht neu, dass er dass diese Debatte geführt wird, vor allem von Polen. Jetzt hat halt Adam Malysz es nochmal so ein bisschen halt in den Fokus gestellt. Ja, dazu habe ich jetzt selber noch andere Meinungen. Mir ist das gestern auch aufgefallen beim Wettbewerb. Man schaut halt dann genau auf die Anzüge. Also ich habe gestern genau auf die Anzüge geschaut. Und bei Karl ist es wirklich so, dass der Anzug gerade im Schrittbereich und zwischen Schritt und Bauch schon sehr weit sind und auch an der Seite ein bisschen weiter sind. Aber auf der anderen Seite denke ich dann, das ist doch aufgefallen. Und das ist doch,
Ja.
also ja, es ist halt die Frage, muss man jetzt die Materialkontrolle komplett hinterfragen, in Frage stellen? Weil es ist ja nicht nur so, dass die vor dem Wettbewerben die Sachen kontrolliert werden, sondern auch vor dem Wettbewerb werden die Sachen kontrolliert, die werden dazwischen kontrolliert, die werden an der Schanze kontrolliert, die werden nach dem Springen bei vielen nochmal stichprobenartig kontrolliert. Wenn bei Karl was falsch wäre, wäre das doch längst aufgefallen. Wir wissen ja auch, wie streng die jetzt geworden sind eigentlich
Ja.
mit den Anzügen. Und trotzdem hat man so ein bisschen die Sorge, dass es da auch so ist. Aber dann denke ich mir so, naja, hat jetzt Karl Geiger auch nicht wirklich geholfen mit dem,
Ja.
mit dem Anzug. Hat ihm jetzt nicht wirklich Vorteile gebracht, dass er vielleicht einen besseren Anzug hat in den Großschanzenwettbewerben, weil da hat es jetzt nicht so ganz geklappt. Also wenn er da irgendwie hätte manipulieren wollen, dann ist es ganz schön nach hinten losgegangen, weil
Ja.
hat nichts gebracht.
Genau, es hat nichts gebracht. Also, wie du schon sagst, es wird ja andauernd gemessen und gemacht und getan. Natürlich ist so ein Anzug, der ist ja, also der wird ja so geschnitten, dass er quasi die optimale Form fürs Fliegen hat. So, das heißt, es ist jetzt nicht relevant, wie der aussieht, wenn du sitzt oder wenn du liegst oder wenn du einen Hampelmann machst oder was weiß ich was, sondern relevant ist, was passiert im Flug. Und jede Nation schneidert ihre Anzüge natürlich so, dass es im Flug dann auch perfekt ist. Wir erinnern uns dran, ich glaube, vor 2 Jahren war die große Diskussion nämlich in Richtung Polen, gerade bei Piotr Jura, dessen Anzug auch gefühlt in die Kniekehle drin hing, weil es einfach so speziell die Naht gesetzt war, dass es eben sich dann in eine gewisse Position aufspannt während des Fluges. Und wenn er dann halt einfach nur steht oder läuft, dann sieht das halt aus, wie wenn der Anzug viel zu groß war. Aber auch das wurde als regelkonform angesehen und auch die deutschen Anzüge sind regelkonform. Natürlich versucht jede Nation alles rauszuholen, was irgendwie drin ist im Rahmen des Reglements. Und natürlich versucht auch jeder das Reglement, das sagen auch alle, das sagt auch Stefan Hongerer, jeder versucht, die Dinge so zu biegen und zu drücken, dass das an der Grenze ist, aber eben nicht über die Grenze und trotzdem man das Maximum rausholt. Und das ist ja auch legitim. Aber man wirft ja den Norwegern jetzt auch nicht vor, dass sie die Naht jetzt zu weit innen oder außen haben, sondern dass sie sie verstärkt haben, also aktiv nochmal etwas eingebracht haben, was die ganze Sache halt verändert. Und
Genau.
da ist eben sozusagen dann aus Sicht der anderen Nationen die Grenze überschritten. Und so wie es aussieht, auch aus Sicht der FIS, weil sonst hätten sie ja nicht disqualifiziert.
Genau,
Ich weiß auch
das
nicht,
ist es halt.
wie man aus dieser Anzugdebatte halt rauskommen kann, weil es ist halt Stoff. Weißt du, wie ich meine? Was willst du denn machen? Sollen sie alle im hautengen Neoprenanzug springen? Dann hast du auch keine Diskussion diesbezüglich mehr.
Ich glaube, das wäre das, was die Leute sich am meisten wünschen würden, dass es genau eins zu eins so angepasst wird, wie der Körper des Athleten ist. Es wird ja auch schon, ich habe mir das Reglement der FIS auch nochmal angeschaut. Es gibt halt, es gibt halt so ein paar, man darf halt 3 Zentimeter hier oder mal 4 Zentimeter da oder so halt abweichen. Und diese Diskrepanzen werden ganz bestimmt ausgenutzt werden, egal in welche Richtung. Und es hieß ja auch, dass die Athleten hier und da vielleicht auch dazu gebracht werden, dass sie beim Ausmessen halt ein bisschen den Schritt hochhalten oder ein bisschen die Schulter hochmachen, dass das Ganze so ein bisschen also auch damit ja der Schritt so ein bisschen hochgeht. Ne? Weißt du, wie ich meine? Also
Genau,
hoffentlich
ja.
kann man sich das jetzt bildlich vorstellen. Gleichzeitig ist es aber auch so, was auch zu lesen ist, die Athleten müssen immer mit ausgestreckten Armen da stehen. um diese Anzüge auszumessen. Jetzt überleg dir mal, du stehst mit geraden Armen nach unten da, dann hat der Anzug ja eine ganz andere Form, als wenn du die Arme seitlich ausstreckst.
Na klar.
Dann rückt ja alles höher, dann rutscht ja alles höher. Und
Genau.
auch da, vielleicht muss da halt auch noch mal von der FIS-Seite irgendwie was abgeändert werden. Und weil es sieht wohl so aus, als ob es viel zu viele Schlupflöcher gibt, die halt von dem einen oder anderen halt leider sehr, sehr ausgenutzt werden. Und dass man halt in diese 3 Zentimeter, 3 bis 4 Zentimeter halt mehr oder weniger mitspielt, ist vollkommen normal, würde ich auch machen. Wenn
Ja,
ich
klar, das, ja.
eine Toleranz von 3 Zentimetern hätte für die Schritthöhe oder sonst irgendwas, hey, dann würde ich die 3 Zentimeter aus.
Ja, na klar,
Ne?
das ist ja auch
Also,
normal, das macht ja auch jeder. Ja, also das ist ja nichts
genau.
Neues, das macht ja nun wirklich auch jeder. Das gehört ja vielleicht auch ein Stück weit mit dazu. Mal, wo willst du denn noch was verändern? Die Ski beispielsweise sind schon so, also die sind, da ist das Reglement so fest, da kannst du nicht so viel dran rum also nee, nicht manipulieren, aber so dran rumtüfteln, dass du halt nochmal was rausholst. An allem anderen kannst du im Grunde auch nicht mehr so viel machen. Also der Körper selbst war ja früher immer so ein Bestandteil, an dem viele rumgemacht haben. Und deswegen hatten wir ja auch lange Zeit diese Problematik mit viel zu dünnen Athleten. Da hat ja die FIS schon vor vielen Jahren dem einen Riegel vorgeschoben, was relativ gut funktioniert. Seitdem sind diese Debatten nicht mehr so da, beziehungsweise eigentlich glaube ich gar nicht, zumindest nicht jetzt aus deutscher Sicht. Es bleibt ja eigentlich am Ende nur noch das Material und der Anzug. Das ist ja seit längerer Zeit auch schon bekannt. Ja.
Ja, also es gibt halt, wenn man jetzt mal überlegt, wie viel an Materialien rumgetestet oder rumgetüftelt wurde. Wir wissen, dass Simon Amann damals auch schon mit der Bindung sehr, sehr viel rumgetüftelt hat. Er ist zum
Stimmt,
Beispiel
ja.
plötzlich zur Stabbindung gegangen und so weiter. Und das finde ich wieder ist was anderes, weil er sich halt, vielleicht hat er ein Schlupfloch letztendlich gefunden in den FIS-Regularien, wo das nicht richtig festgelegt wurde. Du darfst jetzt mit Stab oder musst mit Seilbindung oder mit keine Ahnung was springen. Also hat Simon Amann gesagt, hier steht es nicht richtig, ich mache das jetzt einfach und es ist durchgegangen, weil es nicht richtig festgelegt wurde. Das finde ich zum Beispiel, hey, super cool, tüftel rum, find was Neues, vielleicht kannst du das Skispringen dadurch halt auch als Einzelperson wirklich voranbringen, indem es alle anderen auch irgendwie dann benutzen.
Und es hat
Aber in
ja
dem
auch
Fall,
geklappt, ne?
uns hat ja auch geklappt,
Ja.
aber im Fall von jetzt, also von den, wir ändern die Anzüge, das hat halt wieder einen ganz anderen Beigeschmack, weil es nicht öffentlich ist. Also Simon Amann hat da kein Geheimnis draus gemacht, dass er jetzt da andere Bindungen hat oder so. Aber im Fall von Norwegen ist es halt nicht mit, ach ja, wir tüfteln mal hier, wir tüfteln mal darum, sondern das finde ich persönlich ist dann eine Manipulation. Punkt.
Ja. Zumal es ja so ist, dass man grobe Veränderungen am Material auch vor der Saison anmelden muss, damit die FIS eben prüfen kann, ist das in Ordnung oder nicht. So hätten aber natürlich alle anderen Nationen auch die Möglichkeit, zu sagen, wir übernehmen das noch auf die Schnelle oder nicht. Ja, also auch die anderen Nationen hätten ja sagen können, wir machen jetzt auch alle in diese Naht da irgendwas noch mit rein oder ziehen noch eine Doppelnaht oder wie auch immer. Und dann ist der Vorteil daraus auch schon wieder verpufft. Es scheint ja einen Vorteil zu geben, sonst hätten sie es nicht gemacht. Ob jetzt nur deswegen die Norweger bei dieser Weltmeisterschaft so gut abgeschnitten haben, ist natürlich, weiß man jetzt halt nicht. Wie willst du das jetzt hinterher noch rausfinden?
Das kriegst du nicht hin.
Nee, das kannst du halt auch nicht rausfinden. Deswegen wird sich wahrscheinlich, nehme ich an, auch an der Thematik zur Normalschanze nicht mehr viel ändern, weil natürlich alle Welt jetzt auch die Frage stellt, hat Lindwig da zu Recht die Medaille gewonnen oder nicht? Aber wie willst du das jetzt hinterher nochmal zurückdrehen? Das wird nicht möglich sein, gehe
Nee,
ich von
das wird
aus.
nicht möglich sein. Nee, das wird
Ja.
nicht möglich sein. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es machen, weil sie keinerlei Beweise haben. Außer es
Ja.
tauchen auf einmal Videos auf, wo das Gleiche auch in den Nächten davor passiert ist oder so, wovon ich aber jetzt nicht wirklich ausgehe. Und damit steht es zuerst mal da, dass es genauso bleibt, wie es jetzt halt ist. Aber ich finde es halt einfach schade, weil man hat jetzt definitiv immer einen faden Beigeschmack, wenn man auf diese WM schaut, wo man sich immer fragt, war das jetzt gerecht oder nicht? Und das finde ich so, will man das als Athlet wirklich? Also will man wirklich jetzt immer hinterfragt werden, wenn man über diese Medaillen nachdenkt.
Ja,
Also,
das ist halt das
das,
Ding, ne?
ja, bei der Heim-WM. Also, wann hat man schon mal eine Heim-WM? Und
Ja.
dann da hinterlässt du so einen faden Beigeschmack. Finde ich heftig. Also, ich würde auch gerne wissen, wie die Athleten dazu stehen. Also, sah ja im Video so aus, als ob vor allem der Breivik halt da mit dabei war. Wissen die Athleten darüber Bescheid? Haben die das mitbestimmt oder durften die das nicht mitbestimmen? Und so weiter und so fort. Also, es gibt ja so viele Fragen dazu. Sind die Athleten da jetzt raus aus dem Ganzen, weil die Verantwortlichen das denen einfach aufzwängen? Oder wissen die Athleten Bescheid und sagen: Ja, los geht's, wir machen das jetzt, wir werden sowieso nicht auffallen. Los geht's.
Ja, allen voran natürlich Lindwig, der da jetzt in der Verantwortung steht, sich als Erster zu äußern, weil er nun mal derjenige war, der am Ende die Medaillen im Einzel abgeräumt hat. Auch Vorfangen wird sich in irgendeiner Form nur zu äußern müssen, gehe ich mal von aus, weil es ist halt auch einfach so schade, weil man mag ja die beiden und man denkt sich, gerade bei Lindwig habe ich mir gedacht, Mensch, der hat es aber jetzt halt auch einfach mal verdient, ja. Wir wissen alle noch um diese fast Vier-Schanzentournee, die er gewonnen hat, wo ihm dann sein Zahn da in die Quere kam. Und er ist so ein guter Athlet und hat aber auch so Schwierigkeiten gehabt. Und dass er das jetzt zu Hause also das ist ja eigentlich eine gute Sache. So, man hat sich ja auch gefreut für ihn, auch
Auf
Vorfahren.
jeden Fall.
Tolle, tolle Flüge, sympathischer Kerl, alles dies, das. Also ausgerechnet die Norweger, dass die sich jetzt da so in die. So selber in die Nesseln setzen, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Und dann halt auch nur so häppchenweise mit der Wahrheit sozusagen um die Ecke kommen, oder immer nur so ein bisschen das zugeben, was halt gerade jetzt nicht mehr anders irgendwie zu verschweigen ist, ja, das finde ich auch irgendwie super schwierig. Aber es ist auch noch nicht vorbei. Wie gesagt, die Sache rollt gerade. Vielleicht ergibt sich da im Laufe des Tages oder morgen oder in den nächsten Wochen wird sicherlich die. Also sich zur Thematik noch mal irgendwas ergeben.
Auf jeden Fall. Also damit kann man definitiv rechnen, dass die FIS das jetzt halt definitiv, dass die werden das nicht so stehen lassen. Also es das heißt ja jetzt auch, dass es von Ethik und Compliance in die Ethik- und Compliance-Abteilung gegangen ist. Da wird es definitiv noch weitere Entscheidungen geben und auch Konsequenzen, hoffe ich, geben. Was ich mir halt nur so denke, stell mal vor, dieses Video wäre nicht aufgetaucht. Stell mal vor, es wäre alles so durchgegangen.
Ja.
Wie kann man als Athlet dann da stehen, nachher auf dem Podium seine Silbermedaille abholen und eigentlich wissen, dass man es auf eine illegale, also ich nenne es jetzt mal illegale Art und Weise, das hört sich jetzt so böse an, aber illegale Art und Weise gerade diese Silbermedaille gewonnen hat. Also da hat man doch irgendwie dann doch ein Gewissen, oder? Geht mal,
Also
zumindest denkt man das.
ja. Ich fände es auch komisch. Vielleicht sind sie aber auch wirklich der Meinung, dass es nicht so super viel ausmacht. Wie viel es am Ende tatsächlich ausmacht, das vermag ich auch nicht einzuschätzen. Da will ich gar nichts dazu sagen. Das weiß ich einfach schlicht und ergreifend nicht. Ob sie vielleicht auch einfach die gleiche Leistung gebracht hätten, wenn das alles nicht so gewesen wäre, wissen wir auch nicht. Aber ja, es hat irgendwie so ein. Es ist halt so traurig, wenn man sich denkt, man muss das jetzt wirklich sein wegen so ein paar blöden Medaillen. Also ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Es rentiert sich doch irgendwie nicht.
Nee, vor allem unsere Sportart Skispringen ist halt einfach. Also, dass da viel gedopt wird, ist halt eigentlich nicht wirklich möglich, auf andere
Das
Art und Weise
stimmt.
zu dopen, ne?
Ja.
Das normale Dopen. Wir wissen, es gibt einen Dopingfall von einem Russen. Dimitri Wassiljew war das damals, der Abführmittel genommen hat, um schlanker zu werden. Er hatte aber längere Ski und so weiter. Damit konnte er halt auch am Material so ein bisschen halt mit dem Material dopen, sag ich jetzt mal.
Ja.
Dass aber jetzt so ein Skandal ist mit so einem, also wirklich heftigem Materialdoping, damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet.
Nee.
Wirklich.
Nee, das kennen wir halt auch nicht, weil gerade diese Wassiljew-Geschichte ist ja schon ewig her.
Ja, genau, das ist ja
Ne?
schon,
Und
keine
seither,
Ahnung.
das ist ewig her. Ich
Ja.
weiß gar nicht, das ist bestimmt schon 20 Jahre her.
Ja.
Oder so. Also das ist wirklich ewig her und wir haben diese Situation halt auch einfach nie gehabt in diesem Sport, so in diesem Ausmaß. Ne?
Nee.
Das Schlimmste, was passiert ist damals, war, wie gesagt, vor ein paar Jahren, als die Damen ihre Olympiapremiere hatten und plötzlich eben die Materialkontrolle deutlich strenger ausgeführt wurde, als es all die Jahre davor war und dann es halt einige erwischt hat. So, das war so die das letzte Mal, als wir so eine Situation hatten. Und das war noch lange nicht so schlimm wie die Geschichte hier jetzt anscheinend.
Genau, weil das war halt eher so, oh Gott, können jetzt die Kontrolleure so viel Macht ausüben, dass sie darüber entscheiden, wie wann ist jetzt der Anzug zu klein, zu groß, wie auch immer, oder ist es tagesformabhängig, ob sie Bock drauf haben oder nicht. Aber dass das ja jetzt wirklich von den Athleten oder von den Verantwortlichen einer Nation, und ich frage mich dann halt auch, die Family, die Skijumping Family, wir reden da ja immer drüber, und man muss es ja auch halt einfach sagen, es gibt so einen tollen Zusammenhalt. Eigentlich, sie sind halt eine Familie. Das wird dadurch halt sehr, sehr kaputtgerüttelt werden, muss man einfach sagen, weil zu einer Familie gehört auch einfach Vertrauen. Und das
Genau.
Vertrauen wurde gerade einfach kaputt gemacht. Und das finde ich so, so schade einfach, weil gerade so alles irgendwie so zerrüttelt wird.
Ja, total. Also das kann
Wieso?
ich, genau, das kann ich auch nicht verstehen, warum man da jetzt sowas anzetteln muss. Gut, womöglich, also wir reden ja jetzt Stand der Dinge Sonntagnachmittag. Vielleicht gibt es doch noch mal die eine oder andere Erklärung, die die Sache ein bisschen eindämpft.
Hoffentlich.
Womöglich waren es wirklich Anzüge von der Royal. Da muss man aber die Frage stellen, wo kommen jetzt die Chips her? Warum kleben da Chips drauf? Das kann
Wieso
eigentlich auch nicht
wurde,
sein.
nee,
Ja.
und wieso wurde der Anzug aufgemacht und es wurde eine Doppelnaht gefunden oder anderer Stoff und so weiter? Es wurde ja, also es ist ja klar, dass die Anzüge wurden ja aufgemacht. Es wurde ja was gemacht.
Genau,
Also,
zumindest das ist jetzt unstrittig
es
passiert. Dann würde
ist.
ich würde auch gerne wissen, wer war derjenige, der da am Fenster stand und gefilmt hat? Wer hat da
Ja.
gefilmt? Und warum? War das ein Zufall? Ist das irgendwie, hat man das absichtlich gemacht? Was ist denn, also, es ist ein bisschen wie so ein Krimi, ne?
Ja, also es erinnert mich so an Olympia in Turin 2006 war das, glaube ich. Da gab es ja auch diesen Riesenskandal um, ich weiß gar nicht mehr, welche Nation es war, wo auch irgendwelche Videos gemacht wurden. Es gab, glaube ich, dass die Razzien in irgendwelchen hier Teamhotels gemacht haben, wo irgendwelche Spritzen gefunden wurden, wo sie sich dann wirklich halt, ne, gerade gedopt haben und so weiter. Das erinnert mich so sehr daran, weil halt da auch plötzlich Videos aufgetaucht sind von irgendwelchen Sachen und so. Und man denkt sich so, okay, das passiert in anderen Sportarten, gerade in
Ja.
Ausdauersportarten, wo es halt ne, Doping geht. Dass es aber jetzt bei uns passiert, wo plötzlich Videos gemacht werden, wo Material in dem Sinne gedopt wird, nenne ich es jetzt mal, das haut einen voll um, weil
Ja.
wir sind in so einer schönen, tollen Bubble. Also wir sind
Genau.
so. Wir lieben
Heile
uns
Welt.
alle, wir sind alle toll, wir halten zusammen und so weiter. Und plötzlich kommt dieser Riesenskandal, der einfach alles überschattet und der einfach alles gerade nicht mehr so Friede, Freude, Eierkuchen aussehen lässt. Und es ist halt auch einfach nicht mehr so. Es ist einfach nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen.
Nee, gerade
Und das
nicht.
ist so, wow, also wieso? Was passiert hier gerade?
Ja, es ist auch, ich finde es halt auch einfach echt ätzend gegenüber gerade Nika Priuz, weil
Ja.
deren Erfolge bei dieser Weltmeisterschaft jetzt halt auch einfach total untergehen. Auch Domen Priuz, also überhaupt die Familie Priuz, die
Das
mit zwei
stimmt.
Weltmeistertiteln nach Hause kommen. Ja, Domen Priuz von der Großschanze und Nika Priuz beide, also sowohl auf der kleinen als auch auf der großen Anlage den Einzeltitel geholt. Eine Riesenleistung. Ja, wer
Ja, es
redet
geht
darüber
runter.
jetzt heute noch, ne?
Ja. Das hat mir gestern auch sehr leid getan, weil wer hat auch damit gerechnet, dass Domen Brioz Weltmeister von der Großschanze wird? Den hatte eigentlich niemand wirklich auf dem Zettel. Und er hat das geschafft, was ihm niemand wirklich so zugetraut hat. Und er holt den Weltmeistertitel mit so, also sowas von verdient einfach. Und
Ja.
es wird nicht über ihn geredet, es wird nicht gefeiert, es wird
Nee.
irgendwie, es ist eher das andere Thema, das Thema. Und es ist einfach so, wow, der hat eigentlich so viel geschafft und steht jetzt im Schatten des Ganzen irgendwie.
Ja, es ist super schade, weil
Ja.
das eigentlich genug Möglichkeiten gegeben hätte, darüber mal zu sprechen oder da interessante Aussagen zu treffen aus sportlicher Sicht. Denn es lief schon nicht so einfach für viele Athleten aus sportlicher Sicht. Die Anlage scheint wirklich schwierig zu sein, zu springen. Es haben sich einige sehr schwer getan. Gerade bei den Herren gab es so ein bisschen Götterdämmerung. Also insbesondere, wenn wir uns angucken, Daniel Schofenig, wo wir ja dachten, dass er hier alles abräumen wird. Nein, weit gefehlt. Auf der kleinen Schanze nur 21. geworden und auf der Großschanze nur 9. geworden. Das ist, das hatten sich alle anders vorgestellt.
Ja, das stimmt.
Das ist schon erstaunlich, finde ich.
Auf jeden Fall. Also, dass da der generell, also Jan Hörl jetzt, jetzt ausgeschlossen, aber auch Stefan Kraft, der auf der Großschanze nur Zwölfter geworden ist, mit 124,5 und 129,5, das sind jetzt nicht die Sprünge, die man von einem Stefan Kraft erwartet auf einer Großschanze. Also, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig, aber umso schöner, Ryuyo Kobayashi hat jetzt Bronze geholt auf der großen Schanze. Egal, was die Umstände sind, ist egal, auch wenn das nicht so gewesen wäre mit der Disqualifikation, er wäre Vierter gewesen. Tolles, tolles Ergebnis. Es ist zwar bei einer WM immer doof, Vierter zu sein, aber egal. Es wäre wirklich ein richtig tolles Ergebnis gewesen. Und wen ich auch unbedingt von der Großschanze erwähnen muss, ist Philipp Raimund.
Ja, total. Auch
der
von der
hat
Kleinen,
ja mal,
finde ich.
Ja, der hat ja gerade, also auf der Großschanze, der hat ja ab dem Mixed-Wettbewerb, hat er ja voll losgelegt. Also dem hat die Schanze sowas von zugesagt. Und der hat wirklich, ist bei sich geblieben, hat abgeräumt und ist letztendlich jetzt Fünfter geworden. Hut ab. Wirklich toll. Tolle WM gemacht. Und ja.
Ja, absolut. Also ich finde auch aus deutscher Sicht ist Philipp Raimund der Mann der WM, auch wenn Andi Wellinger ja die Silber von der Kleinen geholt hat. Das ist natürlich auch toll. Aber ich finde, dass Philipp Raimund richtig unter Beweis gestellt hat, dass er auch ein guter Teamspringer ist. Weil da hat er wirklich nochmal einiges rausgeholt für uns. Und der hat sich wirklich, wirklich gut geschlagen. Hoffen wir mal, dass er das jetzt vielleicht nochmal bis zum Ende der Saison so durchziehen kann. Wohingegen Pius Paschke keine gute WM hatte. Also da ist irgendwie nichts mehr da, wo es vorher mal war.
Gar nicht mehr.
Ja.
Er ist letztendlich 29. geworden, 28. geworden. Eigentlich wäre er 30. geworden, aber durch die Disqualifikation der beiden Norweger ist er letztendlich 28. geworden.
Ja.
Heftig. Also da hat sich ja sogar Karl noch von 30 auf 21 verbessert. Auch da muss man sagen, die kleine Schanze war wirklich nicht sein Freund. Und auch wenn es ein Teamwettbewerb war, aber seine 119 Meter haben halt wirklich das Ganze echt, ja, eingerissen, dass nur der vierte Platz geworden ist.
Ja, schwierig.
Ja.
Insgesamt.
Ja.
Tja, was soll man sagen, ne? So war das leider.
Genau. Generell muss man auch zu Selina Freitag sagen, geile WM, herzlichen Glückwunsch. Beide Male Silber auf der kleinen und auch auf der großen Schanze, auch wenn die große Schanze nur einen Durchgang gab. Egal, sie hat im ersten Durchgang einfach abgeräumt, hat sowas von den zweiten Platz verdient, Silber geholt, geile WM, Chapeau.
Ja, total, absolut. Also, das war ja zu erwarten. Na, wir haben ja sowieso Selina Freitag ganz oben auf dem Zettel gehabt. Dass man momentan nicht an einer Nika Priots vorbeikommt, das ist leider Schicksal. Da kann man jetzt nichts machen. Aber was willst du gegen eine Nika Priots gerade anstellen? Es geht einfach nicht. Es läuft einfach wirklich wie geschnitten Brot bei ihr. Das ist halt Pech. Da muss man mit leben. Genau. Auch ich finde auch immer noch Irene Maria Kvandal. Also ich würde gerne die norwegischen Frauen so ein bisschen ausklammern aus dieser ganzen Skandalgeschichte, wobei wir natürlich nicht wissen, ob sie auch betroffen sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob die auch irgendwas an ihren Anzügen hatten. Aber unabhängig davon, das sage ich seit Jahren schon und dabei bleibe ich auch, ist Irene Maria Kvandal eine der allerbesten Skispringerinnen, die es gibt. Und die hat auch völlig verdient den dritten, beziehungsweise dann auch den zweiten Platz gemacht, den vierten Platz gemacht. Anna-Udine Ström ist auch eine hervorragende Athletin, der hat dritten Platz gemacht von der kleinen Anlage. Die Mädels haben sich im Team untereinander sehr gut geschlagen und sind auch, glaube ich, wirklich verdiente Siegerinnen geworden. Ja.
Auf jeden Fall. Also gerade, wo man überlegt, du hast ja vorhin schon gesagt, wir hatten sie auch letztes Mal schon gesagt, das Verletzungspech bei den norwegischen Frauen ist einfach ganz, ganz schlimm.
Ja.
Und dann holen sie Gold auf der kleinen Schanze im Teamspringen mit zwei Newcomern, nenne ich es jetzt mal. Die eine war bei der Junioren-Weltmeisterschaft dabei, die andere war bei den nordischen Kombinierern mit dabei und so weiter. Und die holen Gold. Also wow, das war wirklich, ist wirklich hoch anzurechnen, dass sie das auffangen konnten. Diese wirklich, wirklich sehr, sehr traurigen Ausfälle.
Ja, absolut. Absolut. Für wen es leider nicht gut lief, glaube ich, kann man so sagen, ist Katharina Schmid. Ich weiß, also sowohl im Team als auch im Einzel lief es,
Beide
also
Male
im Team ging es
19.
noch einigermaßen, da hat sie noch einigermaßen mitgehalten, aber im Mixed ist es dann auch schon, wurde es dann schwierig und ja, in den Einzelwettkämpfen war sie auch unter ferner liefen. Also es war nicht die Weltmeisterschaft von Katharina Schmid, woran auch immer das liegen mag. Es haben sich viele Leute schwer getan auf dieser Anlage. Ich würde es auch darauf zurückführen, dass einfach diese Schanze in Trondheim echt nicht so leicht ist.
Und nicht
Vielleicht
für
auch
jeden Sprungstil kommt
genau,
auch.
und vielleicht auch deswegen ein Grund, warum ich meine, letztes Jahr ganz viele nach Trondheim gegangen sind zum COC und zum Trainieren, als dass sie im Weltcup weitergesprungen sind, weil man anscheinend schon wusste, dass das alles nicht so ganz einfach ist auf dieser Anlage.
Ja, das stimmt. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie sich letztendlich Katharina Schmid entscheidet. Sie möchte sich ja gerne Gedanken machen nach der Saison, wie es für sie weitergeht, ob sie nach der Saison aufhört oder ob sie die Olympiasaison auch noch mitmacht. Man könnte natürlich beides verstehen, aber man wäre über die Entscheidung, wenn sie aufhört, sehr, 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 sehr traurig. Also ich kann mir
Ja.
es nicht vorstellen, wenn Katharina Schmid plötzlich aufhört. Das würde einem sehr, sehr das Herz brechen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich entscheidet.
Ja, ich auch total. Ich glaube auch, was sie schon gerne auch mitnehmen würde, wäre halt wirklich die erste richtige, vernünftige Vierschanzenturnier der Frauen. Das ist halt wirklich das Ding, ne? Aber also das ist halt auch wieder die Frage, wann passiert das? Nichts Genaues weiß man nicht. Schwierig. Ich würde auch jetzt nicht von so einem Ergebnis, ich meine, letztendlich Weltmeisterschaften, haben wir auch schon oft gesagt, sind immer Momentaufnahmen. Wenn du Pech hast und du hast wirklich gerade einfach keine guten 2, 3 Tage oder du hast gerade die Schanze ist einfach wirklich nicht geeignet für dich. Aus was für Gründen auch immer, das passiert einfach mal. Dann stehst du halt schon irgendwie ein bisschen hinten dran. Und das würde ich nicht allzu hoch hängen.
Ja, ist auch einfach so. Gerade auch der Unterschied zwischen Kleinschanze und Großschanze, das zu adaptieren, von klein auf groß zu gehen, das ist halt wirklich innerhalb kürzester Zeit einfach schwierig. Das kriegen viele nicht hin, das zu adaptieren. Und das ist auch okay, wenn sie es nicht schaffen. Das schaffen halt gerade die, die halt auch sehr, sehr viel Selbstbewusstsein haben, die in der guten Form sind, bei denen es einfach so läuft, so wie bei Nika Preuz. Die muss sich nicht darüber gar keine Gedanken machen, ob es jetzt eine große, eine kleine, eine ganz große oder was auch immer eine Schanze ist. Aber andere haben dann halt zu knabbern. Und das ist aber auch selbstverständlich, weil halt die Sportart einfach sehr, sehr, sehr sensibel und sehr, sehr nuancenreich ist, nenne ich es jetzt mal.
Ja, total. Total. Ja, irgendwie ist es so ein bisschen ernüchternd, ne, wenn man sich die ganze Weltmeisterschaft jetzt insgesamt mal betrachtet. So richtig freuen kann man sich nicht. Es ist alles über, also es wird halt alles von dieser ganzen Scheiße-Anzugsgeschichte da über den Haufen geworfen.
Leider
In
ja.
Norwegen selber, wenn man sich mal die norwegische Presse selber anschaut, da rumort es natürlich richtig heftig, ja. Also da ist richtig der Teufel los.
Richtig so.
Ja,
Ich
ist
hätte jetzt
schwierig.
eher damit gerechnet, dass es Totschweigen zuerst mal, aber finde ich gut, dass es halt wirklich ein bisschen auch da Druck gemacht wird.
Ja, es kann, also man kann es ja nur auch nicht unterm Deckel halten, ne? Das ist
Nee.
halt leider ein bisschen zu viel. Ich glaube, die FIS wollte ihnen schon ein Stück weit auch eine Brücke bauen, zu sagen, komm, wir hängen das nicht so hoch, indem sie diesen Einspruch, diese Beschwerde direkt mal so ein bisschen abgebügelt haben, nach relativ kurzer Zeit. Also, aber dann ist es halt leider Gottes doch, mein Christian Katul, das muss man ihm sagen, er ist halt auch niemand, der sich da unterbuttern lässt, sondern der guckt sich das schon sehr genau an. Das haben andere auch schon festgestellt, dass mit dem halt auch keinen Spaß zu machen ist, wenn es darum geht, ob das alles so passt oder nicht. Ich bin mal gespannt, wie es nach dieser Saison weitergeht in Norwegen, ob sie auch Magnus Breivik, der ja nur offensichtlich da zumindest dabei saß, halten können, ob es da aus Trainersicht Veränderungen geben wird.
Das
Ja.
wäre so heftig.
Ja,
Das wäre wirklich heftig.
total.
Alex Stöckel, der
Oh
seit
Gott, ja.
100 Jahren da gewesen ist,
Ja.
was auch letztes Jahr schon für sehr, sehr viel Aufsehen erregt hat, diese ganze Personalie, hört dann auf, tritt zurück. Dann kommt Magnus Breivik als Trainer und der fliegt dann gegebenenfalls auch schon wieder nach einem Jahr.
Puh. Ja, wegen so einer Geschichte vor allen
wegen
Dingen.
Wegen so einer Geschichte. Das ist schon, ja. was halt nachvollziehbar wäre, wenn es so wäre, aber es wäre halt wirklich, also da, die kommen halt nie zur Ruhe, aber gut, das ist halt auch das sind wirklich selbstgemachte Probleme, muss man halt auch sagen, ne?
Ja. Ja, total, absolut. Also da müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Das wissen die wahrscheinlich jetzt auch noch nicht so ganz genau. Ja, irgendwie alles ein bisschen doof, ein bisschen schwierig, nicht nur da. Es wird auch so ein bisschen sich die Frage stellen, wie geht es in Polen weiter? Ja, nachdem ja da auch das große, ja, interne Beben mit Alex Stöckel, der auch da relativ kurz nach Ende, wir haben ja letzte Woche drüber geredet, oder letzte Folge drüber geredet, wie er gegangen ist. Die Frage ist, Thomas Thurnbichler, wie lange kann er sich halten?
Ja, ich glaube, da passiert noch viel.
Ich glaube es auch, ehrlich gesagt.
Ja, und da muss ich halt auch einfach sagen, anstatt sich halt über Karl Geigers Anzug zu beschweren auf Adam Malichs Seite, sollte er lieber vor seine eigenen Türe kehren und sich um die Probleme innerhalb des polnischen Verbandes eher mal Gedanken machen. Nicht nur, was die Männer angeht, sondern auch das, was die Frauen angeht. Das ist, glaube ich, jetzt gerade wichtiger, als sich auf andere Nationen zu konzentrieren. Ich glaube, da gibt es genug zu tun.
Ja, also das glaube ich auch. Da müssen sie sich einfach mal selber alle aufeinander konzentrieren und nicht immer auf die anderen zeigen. Genau. Wie gesagt, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass aus deutscher Sicht da viel rumbetrogen wurde, weil es hätte auch nicht so sehr viel gebracht. Also,
nee, das ist es.
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich halte auch wirklich Karl Geiger nicht für jemanden, der da bescheißt irgendwie. So.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Wenn dann kann es halt wirklich sein, dass er einen zu großen Anzug anhat und es bei der Kontrolle nicht aufgefallen ist, dass dann halt bei der Kontrolle danach nicht geguckt wurde richtig, was ich mir auch nicht vorstellen kann. Aber das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo ich sagen würde, ja, okay, dann wurde vielleicht da viel zu viel ein Auge zugedrückt. Alles andere, nee, sorry, aber ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber nee.
Ja, ich kann mir das auch, irgendwie sehe ich die... Ich sage jetzt mal in großen, dicken, fetten, sarkastischen Anführungsstrichen, die kriminelle Energie im deutschen Team sehe ich jetzt nicht. Nee. Da jetzt wirklich da irgendwie so dreist dran rum zu manipulieren im über die Grenze hinaus. Ne? Über genau. Die Grenze, die alle ausreizen bis zum geht nicht mehr. Spannend genau. Wird es auf jeden Fall jetzt Ende der Woche so oder so werden, denn wir haben ja jetzt mit Oslo und Vikersund zwei weitere Springen im Rahmen der Raw Air, die in Norwegen stattfinden werden. Also einmal ein normales Springen am Holmenkollen und dann das Skifliegen in Vikersund. Das heißt, alle Augen sind weiterhin auf Norwegen und nach Norwegen gerichtet. Es wird sich herausstellen, wie es da weitergehen wird. Danach folgen zwei Wochenenden noch in Lahti, einmal mit einem Superteam. Und dann haben wir auch schon Ende des Monats März mit Planitzeit im Abschlusswochenende. Also es ist nicht mehr sehr viel, was wir sehen, aber es scheint nochmal auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu werden. Zwei Skifliegen stehen noch auf dem Programm. Zumindest für die Herren.
Ja, für die Herren, genau.
Genau. Mal gucken, was mit den Frauen ist. Was haben die noch so vor sich?
Die haben nur noch Lahti dann. Die hören nach Lahti ist für die Schluss, wo die Männer noch nach Planica fahren.
Richtig.
Ist für die Frauen in Lahti dann letztendlich das Weltcup-Finale.
Genau,
21.3.
Das heißt, sie haben noch die Raw Air, Oslo Vikersund und dann, also auch Vikersund, auch Skifliegen. Ist natürlich toll. Ja. Skifliegen und Nika Preutz, ich bin sehr gespannt.
Oh wow, ja.
Und dann kommt mit Lahti das Abschlusswochenende für die Frauen. Ja.
Es ist nicht mehr lange.
Ja.
Die Saison geht also noch 3 Wochen. Ja, nach den ganzen Ereignissen jetzt vom Wochenende, glaube ich, Gott sei Dank. Es wird Zeit, dass Ruhe einkehrt. Es wird Zeit, dass sich die FIS vielleicht auch in Ruhe darüber Gedanken machen kann, wie es in der nächsten Saison mit allem weitergeht. Im Mai ist ja meistens sowieso dann auch nochmal eine kleine Bekanntgabe, was sich an, ja, allem Möglichen ändert und so weiter. Ja. Vielleicht haben sie ja bis dahin eine gute Lösung gefunden, was wir natürlich sehr hoffen. Und ja, man ist halt einfach froh, wenn Ruhe einkehrt. Weil jetzt halt einfach irgendwie immer so ein bisschen, das alles so ein bisschen komisch. Also, wenn jetzt die Norweger weitergehen, ne, die War Air mitmachen, man hat halt immer einen komischen Beigeschmack, muss ich sagen.
Ja, total. Wobei ich glaube, jetzt, wo sie einmal erwischt wurden, bei was auch immer im Detail, da guckt natürlich jetzt auch Christian Kattel nochmal sehr intensiv hin. Man muss der FIS zugutehalten, bei allem, was sie oder was in den letzten Jahren an Schwierigkeiten aufgetreten sind, haben sie eigentlich immer eine Lösung gefunden. Das muss man auch Sandro Pertile auf jeden Fall zugutehalten. Er ist schon einer, der auch dann schaut, was müssen wir ändern, wo müssen wir eingreifen. Er ist niemand, der einfach den ganzen Kram unter den Teppich kehrt und hofft, dass nie wieder einer darüber redet, sondern ich denke, die FIS wird sich was einfallen lassen im Rahmen der Möglichkeiten. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir mal weiter gespannt, wie das jetzt hier in den nächsten paar Tagen noch weitergehen wird
Genau, auf jeden
und
Fall.
was sich noch ergeben wird.
Genau, und falls es irgendwelche großen Änderungen gibt, werdet ihr bestimmt von uns hören.
Genau.
Ansonsten, ja, genießt den letzten Teil der Saison und wir hören uns.
Genau, so machen wir das.
Bis
Dann bis
dann.
dann. Tschüss.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.